Vielen Dank, Daniel. Ja, schön bei euch zu sein. Ich fühle mich wohl. Doch, ist schön. Ihr habt es richtig schön, wie die Sonne reinstrahlt und der Herbst kommt schon auf dem Weg hierher. Fährt man vorbei und dann kommt man durch so manches nebelige Tal, fährt raus, plötzlich lichtet sich der Nebel und man hat die schöne Herbstpracht. Also jetzt mit was meinem Sohn da wieder fahren, weiß ich nicht, ob es sich gelohnt hat. Die Landschaft meine ich mäßig, aber genossen haben wir es zumindest bis zu dem Moment. Ja, Daniel und ich, wir waren zusammen auf Beröa und das ist eine gute Zeit gewesen. Ich hätte jetzt einige Anekdoten, aber vor allem ist mir im Gedächtnis, wie der Daniel sich in Menschen und Beziehungen investiert hat. Ich erinnere mich an ein, zwei Projekte, die wir als Klasse zusammen hatten, wo dann jeder irgendwie so seinen Beitrag leisten soll. Und wie das in Gruppenarbeiten so ist, machen das eigentlich nur zwei, drei wenige. Und der Daniel war dann immer wieder einer, der im Spezialgebiet rein ist und manchmal bis in die tiefe Nacht hinein an so manchem Projekt gewerkelt hat. Weil es gemacht werden muss, weil es wichtig ist für die Klasse, füreinander. Und das hat er ausgelebt und sich Zeit genommen. Wo Daniel ist, da fühlen sich Menschen am richtigen Platz im Menschenwohl. Er hat eine ganz besondere Gabe und ich genieße das jedes Mal, wenn wir uns treffen. Genau. Und jetzt heute hier zu sein, ich genieße es. Und meine Familie habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber ein Bild habe ich dabei. Also ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber genau, mit meiner Anna haben wir drei Kinder. Unser Sohn Ben, er ist 6 Jahre, ist seit dem September in der Schule und genießt das. Er hat jetzt ganz frisch lesen gelernt und liest dann daheim die ganzen Wörter. Und Sohn, das heißt ja gar nicht Sonne, das heißt Sohn. Naja, und so in der Art. Also witzig ist daheim, aber ist mega stolz und wir genauso, wie er lernt und was für eine Neugierde er hat. Ich habe hier die Anouk auf dem Arm, unsere mittlere. Die Anouk ist einzigartig. Also einer hat mal gesagt, jeder Mensch braucht eine 3-jährige Tochter. Jetzt, wo ich eine habe, ich sage euch, das ist so. Wenn ihr keine habt, macht noch eine. Also Kinder, wir genießen das Familiensein. Es ist richtig stark, es ist Leben da. Man braucht Nerven dafür, ich gebe es ja zu. Aber wir genießen es. Und hier auf dem Arm, das Bild ist tatsächlich 1 Jahr alt jetzt schon. Vor einem Jahr ist unsere Ellie geboren und die ist sehr gemütlich. Die lässt sich von allen in der Familie bedienen, ist über 1 Jahr, kann noch nicht laufen. Manchmal denkt sie dran, sich hochzuziehen. Also die hat das Leben jetzt schon irgendwie raus. Von dem wir genießen das als Familie. Genau, sind frisch umgezogen nach Leonberg, ein bisschen weiter weg von der kleinen Wohnung und haben einen Garten und ist einfach richtig toll. Genau, und ich darf da mittendrin sein, ist auch ein Geschenk. Ja, die Frage ist, warum geht ein junges Paar in eine Ehe hinein, gründet vielleicht sogar eine Familie? Hoffnung. Warum geht ein zerstrittenes, auseinandergebrochenes Paar vielleicht nochmal zur Beratung? Hoffnung. Warum schickt jemand, der schon 17 Absagen bekommen hat, doch nochmal eine Bewerbung ab? Hoffnung. Warum nimmt sich jemand morgens vor, bevor er ins Geschäft geht, ich will den Menschen liebevoll begegnen, obwohl die Hoffnung. Warum geht jemand bei Friday for Future nicht in die Schule, sondern, na gut, da gab es mehrere Gründe, aber doch auch, ich will das nicht klein machen, Hoffnung. Aus Hoffnung zieht jemand in eine neue Stadt, aus Hoffnung meldet sich jemand in der Internetbörse an, aus Hoffnung gehen Menschen doch nochmal zum Arzt und lassen diese Krankheit untersuchen. Hoffnung. Mein Thema ist heute Morgen Hoffnung und es ist nicht irgendeine Hoffnung, sondern ich möchte über die Hoffnung sprechen, die ganz eng mit diesem Mann Jesus verbunden ist. Er ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist an diesen Mann, an diesen Jesus gebunden und über ihn möchte ich sprechen. Jesus ist unsere Hoffnung. Jetzt ist es ganz wichtig, wenn man über Hoffnung spricht, vor allem die, die wir von Jesus bekommen, dass das keine rosa-rote Traumhoffnung ist, die so über unseren Köpfen schwebt, sondern sie ganz stark und eng mit unserem Alltag hier auf der Erde, mit unserem Montag verbunden ist. Und da ist es wichtig, wenn man über diese Hoffnung spricht, die Jesus uns gibt, dass diese Hoffnung mit einem Grab zusammenhängt. Denn Jesus war begraben. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man über Hoffnung spricht, dass sie in unserem Leben andockt, die Hoffnung von Jesus, dass wir dort am Grab anfangen, damit sie wirklich geerdet ist und in unserem Leben fruchtbar sein kann. Jesus war begraben und gerade deswegen ist unsere Hoffnung, weil er auferstanden ist. Aber so möchte ich mal fragen, welche Hoffnung hast du begraben? Oder welche Hoffnung trägst du gerade zu Grabe? Vielleicht eine Hoffnung für dich, was aus deinem Leben noch werden soll, werden kann. Vielleicht eine Hoffnung über deine Charakterschwäche, über die du immer wieder stolperst. Über so manches Verhalten, wo du dich selber gar nicht in den Spiegel angucken willst. Vielleicht die Sehnsucht nach Freundschaft, Partnerschaft. Eine heilen Ehe, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und bereichert. Hoffnung nach Kindern, guten Ausbildung, einen sicheren Job. Welche Hoffnung hast du begraben oder trägst sie gerade zu Grabe? Wo gibt es vielleicht, wo du etwas sagst, ja, das ist eigentlich Hoffnungslosigkeit, das habe ich schon lange begraben. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen zu drastisch, aber ich finde, an so einem schönen Sonntag darf man darüber schon mal sprechen. Aber es gibt so ein Alltagsgesicht von Hoffnungslosigkeit. Ich habe das gesehen, da kam mir sehr schnell der Felix in den Sinn. Mit ihm habe ich's. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium. Und der Felix, der hat in der 12. Klasse, damals waren es noch 13 Klassen, bis man das Abi hatte, in der 12. Klasse, so 3 Monate vor den Sommerferien, hat er dieses Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit nur noch gehabt. Weil die Noten nicht gestimmt haben und alles war immer schwieriger und Halbjahreszeugnis war schon katastrophal, hat er dieses Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit. Ich habe dieses Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit bei Ehepaaren gesehen. Ein Ehepaar habe ich stärker begleitet und sie sind jetzt geschieden. Und ab irgendeinem Moment in diesem Zerbruch der Ehe, wo wir investiert haben, immer wieder zu Gesprächen geführt haben, hat man dieses Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit gesehen. Ich kenne das auch vom Krankenbett, wenn man die Menschen besucht, dass das so bei manch einem zu finden ist. Das Alltagsgesicht von Hoffnungslosigkeit ist nicht tiefer Zerbruch und Asche auf mein Haupt. Es ist eine stille Zufriedenheit mit dem Status quo. Ich kann ja jetzt sowieso nichts mehr ändern. Ich nehme es halt, wie es ist. Ich gebe mich damit jetzt einfach zufrieden. Was soll ich auch machen? Was soll ich denn jetzt noch starten? Ich werde doch jetzt nichts in Angriff gehen. Ich werde doch jetzt keine Energie mehr investieren. Das lohnt sich doch nicht. Also gebe ich mich einfach mit dem Status quo zufrieden, bevor ich irgendwas mache und am Schluss was vergeudet oder wird noch schlimmer. Man hat alle Möglichkeiten durchgespielt und man findet nichts, was sich noch lohnt zu starten, was man Angriff nehmen könnte. Es lohnt sich nicht zu hoffen. Das lohnt sich nicht mehr. Man ist einfach am Ende. Und dann legt man die Hände in den Schoß. Auch was Gott angeht. Man rechnet nicht damit, dass Gott hier noch eingreifen würde. Man hofft das nicht mehr. Aber das ist der Status quo. Und damit gibt man sich dann zufrieden. Das große Problem am Status quo ist, dass die Dinge klein werden. Die Möglichkeiten werden klein, die Perspektiven werden klein, das, was vor einem ist, wird klein, der eigene Glaube wird klein, der Mut wird klein, Gott wird klein und irgendwann mittendrin wird man auch selber klein, sagt, ich habe kleine Möglichkeiten, ich bin klein, ich kann nichts mehr. Und dann ist man tatsächlich irgendwie in der Eigenansicht klein. Und da möchte ich dir heute sagen, ich möchte dir sagen, Jesus, er will dich heute Morgen aufrichten. Er will dich aufrichten zu deiner vollen Größe, dass du nicht klein bist. Er will dir einen neuen Blick geben, dass du weites Land siehst, Möglichkeiten siehst und gehen kannst. Jesus, er will dich herausrufen und deine Hoffnung herausrufen aus dem Grab. Das glaube ich, dass du ganz Neues siehst und neue Kraft hast. Jesus ruft dir zu, gib dich nicht zufrieden mit dem Status quo. Gib dich nicht zufrieden mit dem Status quo. Hoffe. Jesus ist unsere Hoffnung. Ich möchte mit euch da einen Mann in der Bibel anschauen, der ist vielleicht das Sinnbild der Hoffnungslosigkeit. Wir lesen von diesem Mann in der Apostelgeschichte in Kapitel 3. Und ich möchte mit euch da einsteigen in Vers 2. Jesus ist auferstanden in der Apostelgeschichte, er ist schon in den Himmel gefahren und die Gemeinde ist gegründet. Wir haben Pfingsten schon hinter uns und die Gemeinde, sie beginnt zu wachsen, zu blühen und Gestalt anzunehmen. Und dann ist da ein Tag, dass Petrus und Johannes, zwei Leiter der ersten frühen Gemeinde, auf dem Weg in den Tempel sind. Und dann heißt es am Vers 2, Kapitel 3, und es wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Den setzte man täglich vor das Tempeltor, welche das Schöne genannt wird, damit er die Tempelbesucher um ein Almosen bitten konnte. Hier wird ein Mann an das Tempeltor gesetzt, die das Schöne genannt wurde. Es ist das Nikanor-Tor. Leider ist es zerstört, man hat es nicht irgendwie ausgegraben, man hat andere Tore ausgegraben und rekonstruieren können, die von einer gigantischen Pracht und Schönheit wirklich mit Verzierungen und allem da waren. Aber das Schönste von allen Toren, die in den Tempel hineinführten, war das Nikanor-Tor, hier, die das Schöne genannt wurde, da auch dieser Spitzname. Und dort wird täglich dieser Mann hingesetzt, um eben zu betteln. Jetzt stellt euch diesen Kontrast einmal vor. Er, der Gelähmte, sitzt dort am schönen Tor. Gibt es einen größeren Kontrast? Rein darf er nicht, weil ein Gelähmter, ein Krüppel, ein Behinderter hat im Tempel nichts zu suchen. War verboten, in den inneren Tempel zu kommen. Gut, das Nikanor-Tor führte in den äußeren Tempel, da hätte er rein können, aber das war doch sinnbildlich. Hier ist eine Grenze und dahinter darfst du nicht. In den Innenvorhof durfte er nicht. Und da sitzt er am schönen Tor, der nichts Schönes in seinem Leben hat. Was hat dieser Mann? Anstatt Möglichkeiten hat er Unmöglichkeiten. Eigentlich hat er all das, was er nicht kann. Ich frage mich, wann wird dieser Mann, der von Geburt an gelähmt war, wann wird er aufgehört haben, als Kind sich zu fragen, wann er mit den anderen spielen kann, dass er nicht die Möglichkeit hat, mit den anderen Kindern zu spielen. Wann wird er das beiseite gelegt haben? Wann wird er als 11, 12, 13-Jähriger aufgehört haben, die Möglichkeit im Kopf durchzuspielen, dass er den Beruf seines Vaters übernimmt, dass er das nicht kann? Er wird es eben nicht tun wie alle anderen Söhne. Wann wird er diese Möglichkeit abgelegt haben? Wann wird er aufgehört haben, den Mädchen hinterher zu schauen und sich zu fragen, mit welcher gründe ich eine Familie? Mit welcher werde ich Kinder bekommen? Er sagt, diese Möglichkeit habe ich nicht. Er hat nur Unmöglichkeiten. Er kann nichts. In seinem Leben ist nichts schön. Wann würde er die Möglichkeit abgelegt haben, dass er in den Tempel rein kann, in den Innenvorhof, um Gott nahe zu sein, als Jude, um seinen Glauben auszuleben? So liegt dieser Mann dort, jeden Tag am Nikanor-Tor und bettelt, und eigentlich ist sein Leben geprägt von Unmöglichkeiten. Und dann kommt der Tag, dass Petrus und Johannes in diesen Tempel hinein wollen. Und da heißt es, als nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den, als der nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel gehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber sah ihm in die Augen und mit Johannes zusammen sagte: Schau uns an. Der Mann hat wahrscheinlich die beiden noch nicht mal angeschaut. Mit dem Blick nach unten, so stelle ich es mir vor, hebt er einfach die Hand. Auch da hofft er noch nicht einmal viel und sieht nicht die Möglichkeit, überhaupt mal Geld zu bekommen. Und dann sagt Petrus: Schau uns an. Er sah sie an in der Erwartung, etwas von ihnen zu erhalten. Und da heißt es, schau uns an, Petrus, jetzt kommt es zu einem Moment. Petrus und Johannes, sie sehen nicht die Unmöglichkeiten dieses Mannes, sondern durch Jesus hoffen sie für diesen Mann. Durch Jesus schauen sie ihn an und in der Kraft der Hoffnung sagen sie: Schau uns an. In der Kraft der Hoffnung sagen sie: Was könnte hier möglich werden? Jesus ist da. Und wenn wir Jesus da haben, was könnte hier möglich werden? Diese Frage stellen sie sich. Und sie sehen neue, frische, echte Möglichkeiten. Sie sehen, wenn Jesus hier ist, dann sind Dinge möglich. Dann ist Neues möglich. Nicht dieser alte Dreck, die ewige Wiederholung, was man schon tausendmal gemacht hat und einen nicht weiterbringt. Natürlich, er wurde jeden Tag zum Tempel getragen. Das ist ja etwas. Aber Petrus sagt, das ist nicht die Frische, die wir bei Jesus haben. Die ewige Wiederholung des Ewiggestrigen. Bei Jesus gibt es Neues, dass du neue Möglichkeiten sich auftun und eine Frische bekommst, eine Dynamik sich in dir breit macht und du die Energie spürst, wie sie in jedem Anfang liegt. Dass du merkst, hier geht noch was, da bin ich noch nicht am Ende. Und das sehen Petrus und Johannes in der Kraft der Hoffnung. Fragen Sie sich, was könnte hier möglich werden? Was könnte hier möglich werden? Nun, ich muss jetzt die Geschichte ein bisschen spoilern und erzählen, wie sie zu Ende geht. Dieser Mann wird geheilt durch die Kraft Gottes, und das führt zu einem Tumult und es kommen viele Menschen zusammen und Petrus und Johannes müssen sich rechtfertigen. Was haben sie diesen Mann hier geheilt und was ist hier eigentlich los? Und sie fangen an zu predigen und mitten in dieser Predigt kommt es zur Kernstelle der Predigt. Da springe ich jetzt gleich mit euch hinein in diesen Text. Der ist dann direkt im Anschluss. In Vers 15 ist die Kernstelle, dass Petrus erklärt, warum dieser Mann geheilt wurde. Und da heißt es in Vers 15, von dem Heiligen und Gerechten habt ihr losgesagt, also von Jesus, und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Es gab so einen Tausch, dass die Menschen lieber Jesus ans Kreuz wollten und einen Mörder frei haben wollten. Und das klagt Petrus an und dann sagt er in Vers 15, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Den Fürsten des Lebens. Jetzt komme ich nicht umhin und will Griechisch einmal hier nennen. Den Archegon tes Zoes. Zoes, das Leben. Manche kennen sie Zoe, die Lebendige. Den Archegon, Arche, der Anfang, Beginn, Archegon, der Beginner des Lebens. Man könnte, wenn man das Wort anschaut, der Archegon, das war im Griechischen, in der griechischen Literatur findet man das an mehreren Stellen, das war der Urheber oder Gründer einer Stadt. Man könnte auch sagen, der Pionier einer Gegend, einer Stadt. Da kommt jemand und hat vor sich braches, weites Land. Und was macht dieser Mann? Er ist der Pionier. Noch nie war da einer. Und er steht dort, ich stelle es mir so vor, am Abhang einer Gebirgskette und sieht dieses weite Land vor sich. Wahrscheinlich sind unten Flüsse. Und er sieht etwas, was kein anderer sieht. Da könnte eine Straße runterführen. Da unten könnte eine Stadt sein. Der Pionier. Und er ist der Erste, der die Bäume kahn schlägt, den Hügel hinunter. Er ist der Erste, der sich unten etwas aufbaut. Er ist der Erste, der einen Brunnen anlegt. Er legt die Stadt an, der Archegon. Er beginnt diese Stadt. Er gründet diese Stadt. Und dieser Mann ist logischerweise, selbstverständlich, der Fürst dieser Stadt. Das ist eine andere Übersetzung für Archegon. Fürst, man kann das sagen, die Autorität dieser Stadt, dieser Gegend. Sein Wort gilt. Er hat das hier gegründet. Er hat für alle, die noch dazuziehen und geboren werden und ansässig werden, hat er den Grundstein gelegt und deswegen ist er die Autorität hier. Man könnte auch sagen, der bevollmächtigte Leiter dieser Stadt. Was er sagt, passiert. Was er nicht sagt, passiert auch nicht. Der Archegon. Sein Wort gilt. Und jetzt sagt Petrus, Jesus, der sogar im Tod war, dem kein Bereich des Lebens fremd ist und selbst der Rand des Lebens, der Tod, ist ihm nicht fremd. Er war überall. Er lebt. Und deswegen ist er der Archegon des Soes, der Fürst des Lebens. Er ist der Urheber des Lebens. Er ist der bevollmächtigte Leiter des Lebens. Was Jesus im Leben sagt und in den Bereich des Lebens hineinspricht, das gilt. Er ist der Herr des Lebens. Und was Jesus hineinspricht und sagt, das gilt jetzt nicht mehr, dann gilt es auch nicht. Jesu Wort hat Macht zu verändern. Er ist der Pionier des Lebens. Er hat das Leben in Bereiche hineingetragen, wo zuvor noch nie Leben war. Und von dort aus zeigt er, dass er der Fürst und die Autorität des Lebens ist. Und deswegen gibt es bei Jesus neue, frische, echte Möglichkeiten. Bei Jesus hofft man. Das ist Hoffnung. Dass man sagt, da habe ich Neues, Frisches, Echtes. Was könnte möglich werden? Die Möglichkeiten Jesu, sie verändern etwas. Sie haben Wirkung. Bei Jesus bleibt es nicht beim Alten und Bisherigen. Jesus, er ist ein Angriff auf den Status quo. Bei Jesus, da wird man nicht ruhig. Man wird unruhig, wenn man die Schwierigkeiten und Probleme sieht. Bei Jesus gibt man sich nicht zufrieden mit dem Schmerz, den es im Leben und in der Welt gibt. Da wird man unzufrieden, was diesen Schmerz und dieses im Leben und in der Welt gibt. Man wird nicht geduldig, man wird ungeduldig, weil man sagt, der Herr des Lebens, der Fürst des Lebens ist hier. Was könnte möglich werden? Jesus ist da. Und jetzt schauen Petrus und Johannes, sehen diesen Mann an. Und es steht jetzt nicht drin, aber ich habe eine Vermutung, was Petrus und Johannes im Ohr hatten, als sie diesen Mann gesehen haben. Sie hatten die Frage, was könnte möglich werden? Das war ihre Frage, aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, was sie im Ohr hatten für einen Satz von Jesus. Ich kann mir vorstellen, sie hatten den Satz von Jesus im Ohr. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das ist das Versprechen Jesu. Und dass er es kann und will, hat er bewiesen am Kreuz und in der Auferstehung. Und deswegen dürfen wir hoffen, weil Jesus auferstanden ist. Siehe, ich mache alles neu. Das ist jetzt, das springt mir. Kann ich die Folie davor nochmal haben? Und Petrus sagte, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, stellte sich auf die Füße und konnte gehen. Weil Jesus auferstanden ist, konnte auch dieser Mann aufstehen. Jesus ist seine Hoffnung. Und der Hoffende, er hört den Satz vom Ende der Geschichte, hört er den Satz Jesu sprechen, siehe, ich mache alles neu. Alles. Hierin liegt der Weg in die Freiheit des Lebens. Hier liegt der Weg zur Erneuerung des Lebens und auch zur Erneuerung der Gestalt dieser Welt. Echte, neue, frische Möglichkeiten bei Jesus. Lebe mit dieser Hoffnung. schöpfe aus dieser Hoffnung die Kraft, voranzugehen, Jesus entgegenzugehen. Welche Hoffnung will Jesus aus ihrem Grab rufen? Welche Hoffnung ist es bei dir? Welche Hoffnung will Jesus aus ihrem Grab rufen? Was könnte möglich werden? Diese Frage möchte ich dir mitgeben in deine Woche. Was könnte möglich werden? Was könnte möglich werden, wenn wir doch eine Familie gründen? Was könnte möglich werden, wenn wir doch zu dem Berater gehen und noch einmal unsere Ehe dort durchwälzen? Was könnte möglich werden? Was könnte möglich werden, wenn ich mich doch traue, jetzt meinem Partner, meiner Partnerin zu sagen, dass ich mich schon lange nicht mehr verstanden fühle und verstanden weiß? Was könnte möglich werden? Was könnte möglich werden, wenn ich diese Bewerbung abschicke? Was könnte möglich werden, wenn ich diese Spende tätige, wenn ich mit dieser Hilfsreise mitgehe, wenn ich mit diesen alten Streithähnen doch das Gespräch suche? Was könnte möglich werden? Was könnte möglich werden, wenn ich doch nochmal zum Arzt gehe in dieser Sache, die mich so lange nervt und mir Schmerzen bereitet? Was könnte möglich werden, wenn ich heute einfach aufstehe, obwohl mein geliebter Mensch schon lange gestorben ist, und ich gehe in den Tag hinein und nehme mir etwas vor und schmiede einen Plan. Was könnte möglich werden? Hoffe. Was könnte möglich werden aus deinem Charakter, deinen Schwächen, deiner Sucht? Was könnte möglich werden, wenn du das nochmal angehst? In der Kraft der Hoffnung. Was könnte möglich werden, wenn du wieder betest? Auch über diese eine Sache, mit Gott ins Gespräch kommst. Was? Wer hofft, der kann die Hände nicht in den Schoß legen. Der hat die Kraft der Hoffnung. Und in dieser Kraft geht er voran. Ich will jetzt gleich noch eine kleine Geschichte, euch noch eine Begebenheit noch erzählen, die von der Schönheit der Hoffnung irgendwie für mich das ganz stark ausdrückt. Aber ich möchte auch sagen, ich glaube, dass Jesus da ist und dass er dich beschenken will mit seiner Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung und er will dir begegnen. Und es ist mir wichtig, dann auch einfach ja auch zu segnen. Und wenn jemand dann da ist, der sagt, ich wünsche mir einen Segen, vielleicht für die eine oder andere Situation ganz neu zur Hoffnung hoffen und Kraft zu bekommen, dann möchte ich einfach auch ein kurzes Segensgebet sprechen. Und dann würde ich gerne meine Hände auf deine Schulter legen und dich einfach beten. Und wenn du dann willst, nach dieser Geschichte, ich werde ein Gebet sprechen und das Lobpreisteam wird nach vorne kommen und dass wir da noch einen Moment haben. Wenn es dir wichtig ist, dann möchte ich beten und du kannst sagen, ja, was könnte möglich werden? Ich sag dir, du kannst die Schönheit der Hoffnung erleben. Meine Frau hat mir das erzählt und sie rief mich damals direkt an. Es war im April und weil sie das sofort loswerden musste, im März war es, stimmt. Sofort loswerden musste. Sie hat unsere Kinder vom Kindergarten abgeholt und lief so den Weg nach Hause und dann kommt man an der Bushaltestelle vorbei und genau in dem Moment stiegen vorher so eine ganze Schar Schüler aus dem Bus aus, kamen gerade mittags nach Hause von der Schule. Und dann lief sie dort hinter so einer kleinen Gruppe Jugendlicher, 15, 16, 17 Jahre alt, lief sie daher, coole Jungs, wie sie halt alle so in dem Alter sind. Und dann kriegt der eine einen Anruf, nimmt sein Handy und hebt ab. Und das war seine Mutter dran. Er hat so laut telefoniert, es war unmöglich wegzuhören. Und dann sie lief direkt hinter dem. Und dann plötzlich fängt er an, was Mama, was? Ich hab die Stelle. Und dann hört man die Mutter kreischend durchs Telefon, du hast sie, die haben sich gerade gemeldet, die nehmen dich. Und er fing an, dort auf der Straße, neben seinen Kumpels, in dieser Schar von Schülern, fing er an, in Tränen auszubrechen, sagen, die nehmen mich wirklich. Und das war so ergreifend. Anna, sie lief da hinterher und sie sie war so ergriffen von dieser Schönheit der Hoffnung. Ich sag dir, bei der Hoffnung in Jesus, was könnte möglich werden? Ich will dir einfach diesen Satz noch einmal sagen. Siehe, ich mache alles neu. Das ist Jesus. Darf ich das Team bitten? Ja, ich möchte jetzt einfach ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du sagst, da gibt es so eine Hoffnung, die will ich zurückholen, dann spürst du jetzt wahrscheinlich etwas, so ein bisschen etwas wie eine Verunsicherung oder eine Angst. Ja, was ist aber, wenn ich diese Hoffnung hole und es wird nichts? Und da will ich dir sagen, genau wenn du das spürst, brauchst du Jesus. Weil die Hoffnung und die Kraft davon kommen nicht aus dir. Sie kommen aus Jesus. Und er will dich aufrichten zu deiner vollen Größe, dass du gerade stehst und in der Kraft der Hoffnung vorangehen kannst. Dafür will ich jetzt beten. Und wenn du sagst, da wünsche ich mir, das darfst du eigentlich während dem Gebet gerne schon aufstehen und so vielleicht in die Mitte des Ganges kommen. Und dann kommen Daniel und ich, wir kommen einfach dann zu dir und sprechen ein kurzes Segensgebet, dass du diese Kraft hast. Jesus, du bist auferstanden und du lebst. Du warst im Tod und der Tod konnte dich nicht halten. Du bist das unbändigende Leben. Du bist Lebenskraft, sie steckt in dir. In dir haben wir Hoffnung auf Leben. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass dieser Mann dort am Nikanor-Turm nicht der Erste und nicht der Letzte war, der das erlebt hat. Und ich danke dir, dass du da bist und wir es heute erleben dürfen, dass du noch immer dieser Jesus bist. Und so kennst du jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Schmerzen, unsere Erfahrungen. Du kennst, wo wir Hoffnung schon zu Grabe gelegt haben. Herr, ich bitte dich, wir wollen dich heute Morgen ganz frisch und neu kennenlernen, dass du unsere Hoffnung bist. Sei da, Herr, mit deinem Segen.